Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 220. Hoffnung gegen Hass, die Kraft des positiven Denkens. Die Wahl in Amerika ist gelaufen, mit Sicherheit nicht so, wie das viele in Deutschland erwartet haben. Und dann fliegt auch noch die deutsche Ampel auseinander. Die Gelbphase wird ausgebaut und die große Lichtzeichenanlage mutiert zu einer bedeutungslosen Fußgängerampel. Beide Ereignisse weisen Parallelen auf. Es siegt der Narzissmus, der Egoismus, die Spaltung. Dabei hätten wir so dringend die Kraft der Hoffnung gebraucht. Dennoch heißt es jetzt, nicht verzagen, sondern Verantwortung übernehmen für ein besseres Miteinander. Mit Blick auf den Wahlausgang in Amerika lautet mein Thema heute Hoffnung gegen Hass, die Kraft des positiven Denkens.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Hoffnung oder Hass? Ja, das sind zwei Kräfte, die beide Berge versetzen können. Der Unterschied? Hoffnung baut auf, Hass reißt nieder. Stellt euch einmal vor, ihr müsstet euch entscheiden, Empathie oder Egoismus, Fake News oder Fakten, Hoffnung oder Hass. Wofür wolltet ihr euch entscheiden? Was für eine Frage. Wahrscheinlich hat jeder von euch schon eine Antwort, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Aber ist es wirklich immer so einfach? Offenbar nicht. Amerika hat gewählt. Das Ergebnis ist überwältigend eindeutig. Hass, Spaltung und Egoismus haben gesiegt. Das Toupet zieht ins Weiße Haus, die High Heels der Hoffnung bleiben draußen. Vielleicht für viele von uns unverständlich. Allerdings sollten wir uns nicht anmaßen, das zu verurteilen. In Deutschland gelten andere Lebensumstände. Diese US-Wahl war wirklich eine Entscheidung zwischen zwei Kandidaten, die nicht gegensätzlicher hätten sein können. Auf der einen Seite haben wir Kamala Harris, die erfahrene Staatsanwältin und Senatorin, und auf der anderen Seite Donald Trump. Der erste Kandidat für das mächtigste Amt der Welt mit einem Strafregister. Wir erinnern uns an den Prozess um Schweigegeld für die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Nun, mit Straftätern jeder Art hat Harris viel Erfahrung. Ich kenne Typen wie Donald Trump, hat sie in einem Interview gesagt. Nun, die ganze Geschichte klingt eigentlich schon nach einem Hollywood-Film, aber hier geht es um Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Für mich trafen in dieser Wahl diese beiden Grundhaltungen aufeinander, Hoffnung gegen Hass und Spaltung. Donald Trump kennen wir, haben wir schon 4 Jahre als Präsident erlebt, aber wer ist diese Kamala Devi Harris und warum steht sie als Symbol für Hoffnung, zumindest für mich? Kamala bedeutet Lotusblüte, das ist ein wichtiges Symbol in der indischen Kultur. Devi ist Sanskrit und bedeutet so viel wie göttliche Mutter. Kamalas Mama, Shyamala Gopalan, war eine leidenschaftliche Wissenschaftlerin und Aktivistin aus Indien. Ihr Spezialgebiet war die Erforschung von Brustkrebs. Kamalas Vater trug den gleichen Vornamen wie Trump, Donald Harris. Kamalas Kindheit und die ihrer jüngeren Schwester Maya, die waren nicht so wie bei gewöhnlichen Kindern. Während andere Kinder ihre Freizeit mit Mama und Papa auf dem Spielplatz verbrachten, wurde Kamala häufig im Kinderwagen zu Protestmärschen und Demonstrationen mitgenommen. Ihre Mutter war nämlich auch eine engagierte Bürgerrechtlerin. Ich glaube, Kamala hatte schon immer einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und für die Anliegen der Schwachen. Das hat mir die Recherche zu meinem geplanten neuen Buch Kamala Harris – Hoffnung gegen Hass ganz deutlich gemacht. Ihre langjährige Freundin Wanda Kagan erzählt in einem Interview von ihrer innigen Verbindung. Wanda hatte kein gutes Elternhaus. Eines Tages fragt Kamala sie, Wanda, was ist mit dir los? Du bist traurig und verstört, und Wanda fängt an zu weinen und erzählt ihr, dass sie von ihrem Stiefvater misshandelt und sexuell missbraucht wird. Sofort macht Kamala ihr Hoffnung. Wanda, du musst zu uns kommen. Und tatsächlich zieht Wanda zu Kamalas kleiner Familie. Nach der Highschool studiert Kamala an der Howard University Politikwissenschaften und Wirtschaft. Dabei kandidiert sie für das Amt der Jahrgangssprecherin, engagiert sich in der Debattiergruppe und sie wird Mitglied der bekannten Alpha Kappa Schwesternschaft. Aber Politik und Wirtschaft, das reichen ihr nicht. An der University of California absolviert sie dann noch ein Jurastudium und dann geht sie ihren Weg. Wird stellvertretende Bezirksstaatsanwältin in Alameda County in Kalifornien. Ihr Spezialgebiet? Die Verfolgung von Kindesmissbrauch und sexualisierter Gewalt. Später wird sie Bezirksstaatsanwältin und schließlich Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Schon damals wurde sie oft als progressive Staatsanwältin bezeichnet. Sie setzte auf Prävention und Wiedereingliederung. Die Todesstrafe, die lehnte sie ab. Und dann passiert etwas, das ihre Karriere und ihre Grundhaltung auf eine harte Probe stellt. Am 10. April 2004 wird der junge Polizist Isaac Espinosa von dem 21-jährigen Gangmitglied David Hill mit einem AK-47 Sturmgewehr erschossen, mit mehreren Salven. Und das nur, weil er ihn ansprach. Spinosas Frau Renata war gerade mit ihrem ersten Baby schwanger. Das Entsetzen und die Wut bei Polizei und der Bevölkerung, die waren riesig. Harris war mit dem Fall betraut, aber noch vor der Beerdigung von Spinosa erklärte Harris, sie werde nicht die Todesstrafe fordern, sondern lebenslange Haft ohne Aussicht auf Entlassung. Sie hatte weder mit der Witwe gesprochen, noch war es erforderlich, jetzt so ein Statement abzugeben. Man kann sich vielleicht vorstellen, was das bedeutete. Die Polizei empörte sich, man beschimpfte sie. Im Amt wendeten die Mitarbeiter ihr den Rücken zu. Sie blieb allerdings ihren Prinzipien treu und ließ dem Hass keinen Raum. Eine Präsidentschaftskandidatin mit einem unverrückbaren Wertefundament. Nun könnte man ja meinen, die USA, das ist weit weg. Was geht uns das an, wer dort Präsident oder Präsidentin wird? Doch eines ist für mich sicher. Die Wahl ist von enormer Bedeutung und zwar nicht nur für Amerika, sondern auch für uns hier in Deutschland und den Rest der Welt. Denn wenn der Wind von dort weht, dann spüren wir das alle, egal ob wir nun in Washington, in Berlin oder Pinneberg sitzen. Ich gebe es zu, als ich hörte, dass Kamala Harris die neue Präsidentschaftskandidatin wird, da war ich zunächst skeptisch. Was hat sie als Vizepräsidentin schon erreicht? Wofür steht sie eigentlich? Dann habe ich recherchiert und war fasziniert. Nicht nur von der Person, sondern von den Werten und Prinzipien. So ganz im Gegensatz zu Donald Trump. Ja, und daraus ist dann ein Buchskript entstanden, Kamala Harris, Hoffnung gegen Hass. Das Skript ist keine Biografie, dafür gibt es ausführlichere Werke. Meine Fragestellung war, wie können wir in einer zunehmend polarisierten Welt wieder zueinander finden? Welche Werte und Führungsprinzipien sind heute entscheidend? In der Politik, im Beruf und im persönlichen Umgang. Ich habe mir die gegensätzlichen Wertevorstellungen von Trump und Harris angeschaut. Ja, zum Beispiel Fake News versus Fakten. Wir alle wissen ja, dass Donald Trump es mit der Wahrheit nicht so ganz genau nimmt. Er nennt es alternative Fakten, wir nennen es einfach Fake News. Es gibt sogar eine offizielle Lügenstatistik zu Donald. Laut einer Untersuchung der Washington Post war Trump der absolute Weltrekordhalter. In 4 Jahren waren es 30.573 falsche oder irreführende Aussagen. Ein Weltmeistertitel, den er so schnell nicht los wird, auch wenn es eigentlich keinen Grund gibt, darauf stolz zu sein. Naja, logisch, jeder von uns hat schon mal gelogen. Das ist nicht die Frage, aber warum tun wir das überhaupt? Ja, darüber wurden ganze Bücher geschrieben und mir fallen spontan so 3 Gründe ein. Um Ärger zu vermeiden oder Konflikte zu umgehen. Manchmal tun wir es auch einfach, um jemanden nicht zu verletzen. Schatz, dein neues Kleid steht dir ausgezeichnet. Vielleicht denkst du im Stillen, dass 2 Kleidergrößen mehr passender gewesen wären, aber. Und schließlich, um uns selbst aufzuwerten und andere abzuwerten. Bei Trump? Na klar, um besser dazustehen und seine Gegner schlechter aussehen zu lassen. Und das ganz systematisch. Seine Geschichten über gewalttätige Migranten, die schüren Hass und Spaltung und die haben Folgen für Millionen. Die Mauer in Mexiko sei bald fertig, hat es nicht im Ansatz gegeben, aber jetzt gibt's ja noch 4 Jahre Zeit. Corona, das ist nichts, wir haben alles im Griff. Ich erinnere mich noch an seine Experteneinschätzung, Desinfektionsmittel trinken hilft. Und ich hoffe, dass das niemand getan hat. Und die folgenschwersten Fake News zur gestohlenen Wahl 2020 führten dann schließlich zur Erstürmung des Kapitols. Und dann ist da noch der Klimawandel. Für Trump Fake News. Ja, haben wir auch lange einfach ignoriert, weil Wahrheit natürlich unbequem ist. Schon jetzt deutet vieles darauf hin, dass die Förderung regenerativer, klimafreundlicher Energie zurückgefahren wird. Trump meinte mal zum klimabedingten Anstieg der Weltmeere, wir werden ein bisschen mehr Grundstücke am Strand haben, was nicht das Schlechteste auf der Welt ist. Nun, heute wüten Hurricanes, andere Wetterkatastrophen und die Meldungen darüber überfluten uns im wahrsten Sinne des Wortes. Leugnen hilft also nicht. Fakten müssen her. In Trumps Reden und Statements erkannte ich immer wieder ein bestimmtes Muster. Er setzt gezielt auf Drohkulissen. Und das hat System. In der Psychologie kennen wir die beiden großen Antriebskräfte für unser Handeln. Angst und Freude. Ja, welcher von beiden ist wohl stärker? Das ist ganz klar. Es ist die Angst. Wer einmal auf die heiße Herdplatte gefasst hat, der merkt sich das. Genau das nutzen Trump und auch andere Politiker. Sie malen Horrorszenarien. Und das oft so absurd, dass es schon fast Comedy-Charakter hat. Oder wer sollte in Springfield Katzen, Hunde und andere Haustiere essen, wo jeder weiß, dass ein Rindersteak viel besser schmeckt als Katzenhüfte. Aber es funktioniert. Angst triggert, Horror bleibt hängen. Die Methode? Einfach. Mach den Menschen Angst. Such einen Schuldigen und drohe mit den Konsequenzen. Aber was ist die Alternative? Diplomatie. Zuhören, reden, vermitteln. Denn wer auf Drohung setzt, der verlässt die Bühne der Argumente und steht oft bald vor der Eskalation. Wer den Finger am Abzug hat, redet nicht mehr. Und wenn Drohung in Gewalt umschlägt, dann verbreitet sie sich wie ein Flächenbrand, den du kaum noch löschen kannst. Die aktuellen Krisen bieten dafür genügend traurige Beispiele. Doch manchmal kannst du dieses Feuer mit Diplomatie im Keim ersticken. Und wie das in der Praxis funktionieren kann, das habe ich mal vor ein paar Monaten selbst erfahren. Ich war auf dem Weg zur Blutspende und vor dem Raum der Blutspende, da treffe ich einen Handwerker, einen Maler, den ich mal beauftragte, hatte für eine Renovierung. Das ist allerdings gründlich in die Hose gegangen. Ich war überhaupt nicht zufrieden. Er hat das zusammen mit seinem Sohn gemacht und ich fand es einfach nur fürchterlich. Habe ihn dann zur Rede gestellt und gesagt, das passt mir hier überhaupt nicht. Und er bekam sein Geld und für mich war die Sache dann erledigt. Und jetzt treffe ich ihn wieder und er beschimpft mich als Faschist. Ich denke, okay, weißt du, was das ist? Aber ich denke, diese Frage, die verkneift dir mal lieber. Und dann droht er mir auch noch Schläge an. Er will mir einen in die Schnauze hauen. Ich denke, ach du meine Güte. Naja, nun habe ich früher mal Karate und Selbstverteidigung gemacht. Also die Angst hielt sich in Grenzen. Aber er war wütend aufgebracht und ähnlich. Und ich verstand das nicht. Was könnte da nun los sein? Und stellte ihn zur Rede und er wurde immer wütender. Und dann dachte ich, wie kannst du die Situation entschärfen? Denn es ist ja so, beim nächsten Mal treffen wir uns wieder und da passiert genau das Gleiche wieder. Also nimm dich einfach zurück. Und ich stellte die Frage, was habe ich denn verkehrt gemacht? Bingo. Und dann spulte der los und sagte, ja, vor seinem Sohn hätte ich ihn kritisiert, hätte ihn niedergemacht. Er soll doch ein Vorbild sein und das tut man einfach nicht. Genau das war's. Und wisst ihr was? Ich habe mich für mein offensichtlich unbedachtes Handeln entschuldigt. Was hat es mich gekostet? Vielleicht ein bisschen Überwindung. Mach dich nicht immer so groß. Kehr nicht den Narzissten heraus. Du machst einfach Fehler, oft unbedacht. Es hat mich nichts gekostet. Und er hat sich auch entschuldigt, denn Diplomatie heißt, den anderen zu verstehen, seine Motivation zu hinterfragen und eigene Fehler einzugestehen. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, Diplomatie wirkt, vor allem wenn du die Größe besitzt, nicht nur an dich selbst zu denken. Und das bringt mich zu einem weiteren Thema einer Gegenposition unserer Kandidaten, Nächstenliebe versus Narzissmus. Diplomatie, wie wir eben gesehen haben, verlangt oft ein Stück Nächstenliebe, Empathie und die Bereitschaft, die Perspektive des anderen zu verstehen. Das ist nicht immer einfach, besonders in einer Welt, die oft von lauten Selbstdarstellern und charismatischen Narzissten gefeiert wird. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an die Bilder vom NATO-Gipfel 2017. Donald Trump stand irgendwo hinten, er wollte in die erste Reihe und hat den montenegrinischen Premierminister Dusko Markovic rüde zur Seite geschubst. Na, das ist so ein typisches narzisstisches Verhalten und vielleicht hat er gedacht, wenn ich da bin, dann gehöre ich nach vorne. Die klassische Geste eines Narzissten, keine Rücksicht auf andere, nur den eigenen Platz im Rampenlicht. Aber wie kann das umgekehrt sein? Was passiert, wenn Menschen statt Narzissmus Nächstenliebe wählen? Ich bin Mitglied im Kinderhilfswerk ICH, International Children Help, und auf der Jahresversammlung lernte ich Martina Bergmann kennen, den Nachtengel von Hannover. Martina sorgt seit Jahren dafür, dass Bedürftige eine warme Mahlzeit erhalten. Jeden Nachmittag bereitet sie nach ihrer eigentlichen Arbeit Suppe und Lebensmittel vor und die verteilt sie an Obdachlose und Menschen in Not. Selbstlos. Und ohne dafür etwas zurückzuverlangen. Ich wollte wissen, was sie dazu bewegt hat, also habe ich sie gefragt und sagte sie, weißt du, ich bin im Erzgebirge in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Wir hatten nicht viel Geld. Ich habe oft die Koffer der Reisenden vom Bahnhof zum Hotel geschleppt, um mir ein paar Ostmark zu verdienen. Ich weiß, was es heißt, wenn du fast nichts mehr hast. Nach dem Mauerfall fand ich hier im Westen in Hannover mein Glück, aber nach dem Tod meines Mannes war erstmal Leere. Und dann fand ich in dieser Tätigkeit wieder meinen Lebenssinn. Während die meisten längst im Warmen sind, fährt sie durch die Straßen mit nichts als dem Wunsch, den Menschen, die oft übersehen werden, etwas Gutes zu tun. Das ist Nächstenliebe, die ganz ohne Rampenlicht auskommt. Und was wirklich zählt, ist, für andere da zu sein. Wir leben in einer Welt, die uns täglich zeigt, dass Hass und Spaltung oft lauter sind als Zusammenhalt und Verständnis. Hass fordert Menschenleben, Hoffnung fördert das Zusammenleben. Was wäre, wenn wir uns mehr für die Hoffnung entscheiden würden? Hass ist laut, schnell und einfach und Hass, naja, das liegt da gleich wie eine Tüte Chips. Leicht zu greifen, schwer loszulassen. Es ist eigentlich wie Fastfood für die Seele. Erstmal fühlt man sich kurz erleichtert, dann bleibt nur ein dumpfes Gefühl. Hass macht eng und eindimensional, doch Hoffnung öffnet Türen, die wir sonst nie gesehen hätten. Diese Kraft der Hoffnung, die hab ich live erlebt in meiner Zeit in der Intensivmedizin. Ich erinnere mich an einen Patienten, der wurde bei uns eingeliefert mit einer Thalliumvergiftung. Thallium ist ein Schwermetall, das vornehmlich in Rattengift eingesetzt wurde und das, wenn man es nicht erkennt, dann führt es unbedingt zum Tod. Erst gehen die Haare aus, dann bekommt man Atemnot und schließlich Atemstillstand. Und diesen Patienten haben wir dann natürlich sofort beatmet, haben versucht, das Blut zu reinigen und wir haben ihn fast 3 Wochen lang beatmet, ohne dass irgendwo eine Besserung eintrat. Und wir wollten eigentlich die Hoffnung schon aufgeben, aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben und habe mich immer wieder um ihn gekümmert und ihn angesprochen, als wenn er wach wäre. Und es tat sich lange Zeit nichts, bis dann irgendwann mal sich ein bisschen die Finger bewegten, die Augenlider bewegten und ich sprach ihn dann an. Er schlug die Augen auf und wir fanden einen Weg der Verständigung. Ja sollte dann heißen, also einmal zwinkern, nein sollte heißen, zweimal zwinkern. Und durch dieses intensive Kümmern konnten wir ihn schließlich wieder auf die Normalstation entlassen und irgendwann später wurde er entlassen und damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Wir hatten ihm Hoffnung gegeben und alle hatten an dieser Hoffnung gearbeitet und 30 Jahre später hat uns dieser Patient wieder ausfindig gemacht und zu sich ins Seniorenheim eingeladen. Er wollte seinen zweiten Geburtstag zum 30. Mal feiern. Hoffnung kann so großartig wirken. Die Menschen, die mit ihm hofften, die ihn pflegten und nicht aufgaben, die haben ihm die Kraft gegeben, diesen Kampf zu überstehen. Und Hoffnung ist nicht naiv. Nein, sie ist nicht das Prinzip der Leichtgläubigen. Hoffnung ist eine Entscheidung. Sie verlangt Zuversicht, Vertrauen und manchmal eine unglaubliche innere Stärke, nicht aufzugeben. Und genau das ist die Einladung, die die Hoffnung jetzt an uns richtet. Und noch einmal zurück nach Amerika. Hier prallten wirklich zwei Weltanschauungen aufeinander, ein Wettstreit zwischen Hoffnung und Hass. Und wenn es nicht Hass war, dann zumindest etwas in dieser Richtung. Kamala Harris hat diesen Gegensatz in einer Rede vor 75.000 Menschen am Kapitol in Washington mal so treffend beschrieben. Sie sagte, Donald Trump will walk into that office with an enemies list, mit einer Feindesliste. When elected, I will walk into it with a to-do list. Hass gegen Hoffnung. Revanche gegen beherztes Handeln. Und jetzt stehen wir frustriert da und denken vielleicht, mein Gott, kann das wirklich sein? Und trotz des Ergebnisses und den möglichen Folgen ist genau jetzt der Zeitpunkt, nicht aufzugeben. Lass uns investieren in Verständnis, Wertschätzung und Diplomatie. Und ich denke an Donald Trumps Wahlslogan, Make America Great Again. Er ist natürlich nicht von ihm, sondern er wurde erstmals 1980 von Ronald Reagan verwendet. Damals hieß es noch, Let's Make America Great Again. Harris hingegen hat eine ganz andere Botschaft, eine, die vielleicht etwas weniger Aufmerksamkeit erhielt. Ihr Wahlslogan 2020 lautete For the People, für die Menschen. Und im Kern geht es darum, Freiheit und ein Miteinander zu wählen für alle. Ihr Motto bei dieser Wahl war etwas anders. When we fight, we win. Diese Wahl hat uns gezeigt, wie schwer es ist, zu einem Konsens zu kommen, wenn so unversöhnliche Gegensätze aufeinandertreffen. Aber vielleicht können wir doch einen Konsens finden. Lasst mich mal diese unterschiedlichen Slogans zu einem zusammenfassen. Dann könnte da stehen, Make the planet great again. If we fight for it, we win. For the people. Schauen wir mal, wie wir das umsetzen könnten.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.